Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Heute mit den folgenden Gästen. Paul Krugman.
It is unprecedented in the past century for a president to end his term with family income lower than it was when he began.
Es sei noch nie vorgekommen, dass das Einkommen der US-Durchschnittsfamilie am Schluss seiner Präsidentschaft tiefer war als zu Beginn. Ein Gespräch mit dem US-Starökonomen Paul Krugman über die Wirtschaftspolitik von George W. Bush. Auch auf der Gästeliste Viktor Wechselberg.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Freude herrscht.
Der russische Multimilliardär sprach am Swiss Economic Forum, ohne zu sagen, was er mit seinen Investments in der Schweiz vorhat. Schließlich Warren Buffett.
I'm happy, I didn't get the first part, but I am happy.
Auch der glückliche Multimilliardär war diese Woche in der Schweiz auf der Suche nach Unternehmen, in die er investieren könnte. Weitere Themen in dieser Sendung: Die UBS baut Hypothekenballast ab, die neue Finanzmarktaufsicht der Schweiz bekommt ein Gesicht und auf faire Bananen und faire Baumwolle sollen nun auch faire Computer folgen. Das ist Trend, am Mikrofon Beat Zoltermann. Zuerst haben wir es jetzt aber vom Erdölpreis, der unaufhaltsam in die Höhe klettert und klettert. Diese Woche wurde erstmals die Marke von $135 pro Fass überschritten. Damit hat sich der Preis innerhalb eines Jahres verdoppelt. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Der steigende Erdölpreis habe in erster Linie psychologische Gründe, sagt Elian Tanner, Rohstoffanalystin bei der Credit Suisse.
In jüngster Zeit sind Sorgen aufgekommen, dass da langfristig wir einen Ölförderpeak gesehen haben und von dem her, dass das Angebot knapp werden könnte.
Doch die jüngsten Erdölpreise seien übertrieben, sagt Elian Tanner.
Daher denken wir auch, dass spekulative Positionen doch einen gewissen Einfluss auf den Ölpreis gehabt haben.
Doch Angst vor Knappheit und Spekulation sind nur die eine Seite der Geschichte. Die anhaltende Nachfrage treibt den Erdölpreis ebenfalls in die Höhe. Rolf Hartl, Geschäftsführer der Erdölvereinigung, erklärt:
Einer sinkenden Nachfrage nach Benzin, Diesel und Flugpetrol in den USA und in Europa steht trotz der hohen Preise eine ungebrochene Nachfragedynamik vor allem in den asiatischen Ländern, aber auch in arabischen Ländern gegenüber.
Gleichzeitig habe die Produktion nicht zugenommen. Die Vereinigung der erdölfördernden Länder, OPEC, hat neulich verkündet, dass sie die Fördermenge nicht erhöhen wird. Deshalb komme nicht mehr Erdöl auf den Markt. Daran werde sich auch in nächster Zeit wenig ändern, sagt Rolf Hartl.
Sollte die Nachfrage weiterhin ungebrochen nach oben zeigen, dann ist mit nach wie vor steigenden Preisen zu rechnen. Ich glaube, dass erst eine weltweite Rezession diese Nachfrage wirklich und nachhaltig brechen könnte.
Das teure Erdöl wird sich auch in Form von teurerem Benzin und Heizöl in der Schweiz bemerkbar machen.
Diese Preise werden relativ rasch auf die Schweizer Konsumentenpreise durchschlagen. Ich erwarte deshalb, dass in den kommenden Tagen die Preisspirale an den Schweizer Tankstellen, aber auch beim Heizöl weiter nach oben gedreht werden wird.
Noch hat sich das teure Erdöl nicht auf das Mobilitätsverhalten in der Schweiz ausgewirkt. In den USA zeigt das teurere Benzin hingegen bereits Wirkung. Die Menschen lassen ihre Autos in der Garage stehen und steigen auf Bus und Zug um.
Priscilla Imboden hat es erwähnt im Beitrag, alle bekommen den rasanten Preisschub zu spüren, die Automobilisten an den Zapfsäulen der Tankstellen, die Hausbesitzer, wenn sie ihre Heizöltanks auffüllen lassen. Aber auch die Unternehmen, besonders betroffen sind da die Fluggesellschaften. Und diese versuchen, die Mehrkosten an die Passagiere weiterzugeben. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
In vielen Schweizer Haushalten sind die Sommerferien bereits wieder ein Thema. Die Vorfreude ist aber etwas gedämpft, denn wenige Wochen vor Reisebeginn steigen die Flugtarife. Swiss zum Beispiel erhöht die Preise nächste Woche. Swiss-Sprecher Franco Culotti.
Die Swiss wird ab dem 27. Mai ihre Tarife um durchschnittlich 2,5% anheben.
Swiss rechtfertigt die jüngste Tariferhöhung mit den steigenden Treibstoffpreisen. Nochmals Franco Culotti.
Wir haben heute einen Treibstoffkostenanteil am Gesamtkostenblock von rund 30%. Das war vor einigen Jahren noch deutlich geringer. Im Jahre 2003 lag er bei lediglich 12%.
Dass die Fluggesellschaften die Tarife erhöhen oder Treibstoffzuschläge verlangen, daran haben sich die Passagiere in den vergangenen Monaten und Jahren schon fast gewöhnt. In den USA aber hat die Gesellschaft American Airlines diese Woche ein Tabu gebrochen. Zusätzlich zu den Treibstoffzuschlägen führt American Airlines eine generelle Gepäckgebühr ein, etwas, was bisher nur vereinzelt Billiganbieter praktiziert haben. Die Passagiere müssen auf Inlandflügen in den USA eine Gebühr von $15 je Erstgepäck bezahlen. Weitere Gepäckstücke, die eingecheckt werden, kosten gar $25 pro Flug. American Airlines sei verzweifelt, sagt Branchenexperte Jan Koschnek von der Fachzeitschrift Echo Cosmos in Paris.
C'est, si vous voulez, la décision d'une compagnie désespérée. Elle est confrontée à la flambée des prix du kérosène.
Den Gesellschaften seien alle Mittel recht, zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Tout est bon pour essayer de trouver des recettes supplémentaires, d'où la décision de taxer le bagage, le premier bagage de leurs passagers.
Auch die anderen amerikanischen Gesellschaften prüfen eine solche Gepäckgebühr. Bei der Swiss ist eine solche Abgabe derzeit kein Thema. Firmensprecher Franco Culotti.
Swiss hat keine solche Pläne. Wir halten an unserem All-Inclusive-Modell fest. Das heisst, unsere Fluggäste werden auch in Zukunft ihr Gepäck gratis transportieren können.
Dass diese umstrittene Gepäckgebühr ausgerechnet in den USA eingeführt wird, ist kein Zufall, denn den amerikanischen Fluggesellschaften geht es besonders schlecht. Sie müssen den Treibstoff in Dollar bezahlen, das ist sehr teuer, der Dollar ist schwach. Zudem haben die amerikanischen Airlines die Folgen der Terroranschläge vom 11. September nie ganz überwunden. Anthony Conzil von der Internationalen Vereinigung der Fluggesellschaften IATA in Genf.
The United States, the carriers barely recovered from the impacts of 2001. They're being hit by these oil prices at a time when they have very little cash in the bank.
Der Ölpreisanstieg treffe die amerikanischen Fluggesellschaften zu einem Zeitpunkt, in welchem sie nur wenig Geld in den Kassen hätten, sagt Anthony Conzil. Mehrere kleine amerikanische Fluggesellschaften mussten den Betrieb in diesem Jahr bereits einstellen. Aber auch in Europa wird es prekär. Die italienische Alitalia kämpft ums Überleben und die österreichische Austrian Airlines benötigt ebenfalls dringend neues Geld. Je mehr der Ölpreis ansteigt, desto schlechter geht es den Gesellschaften weltweit und das Fliegen wird teurer.
Manuel Rentsch hat berichtet.
Trend.
Es war Viktor Wechselbergs erster Auftritt vor Publikum, seit er den Machtkampf um den Industriekonzern OC Oerlikon vor wenigen Tagen für sich entschieden hat. Der russische Investor sprach diese Woche vor großem Publikum, nämlich am Swiss Economic Forum in Thun. Ausgetauscht wurden viele Freundlichkeiten, doch die versammelten Schweizer Manager erfuhren wenig über die unternehmerischen Ziele des Milliardärs in der Schweiz. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Der Doktor der Mathematik blieb sich treu. Wechselbergs Konstante ist die große Unbekannte. Ein mit Schweizer Geschäftsleuten überfüllter Konferenzsaal, blitzende Kameras, Fernsehen, eine große Journalistenschar, alle waren sie da. Die Dramaturgie stimmte. Alt-Bundesrat Adolf Ogi begrüßte den Stargast persönlich und die ersten Worte Viktor Wechselbergs ließen noch vermuten, dass er sich von dieser Stimmung verleiten ließe.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Freude herrscht.
Dafür gab es schon den ersten Applaus.
Ich darf zu Ihnen sprechen.
Doch nach diesen wenigen Worten auf Deutsch und noch einmal so vielen auf Englisch kehrte er zum Russischen zurück zu seiner Konstanten. Er sei halt nur ein kleiner russischer Businessman.
Ja, I am not Claudio Fischer, a small Russian businessman, really. Yeah.
Es folgten die russischen Worte des kleinen russischen Geschäftsmannes, die aber genauso gut vom russischen Botschafter der Schweiz hätten stammen können. Er wolle ein Phantom vertreiben, gegen Stereotypen ankämpfen, gegen Vorurteile gegenüber russischen Investoren wie er und seine Renova. Russland sei heute ein stabiles Land, ein ökonomisch mächtiges Land. Er sprach von riesigen Wachstumszahlen in der russischen Wirtschaft. Er sprach davon, dass Russland innerhalb von 15 Jahren eine moderne Ökonomie aufbauen musste, wofür Westeuropa 150 Jahre Zeit hatte. Er zog Parallelen zwischen dem Aufbau Russlands und dem Aufbau seines Imperiums Renova, ein Geschäft mit Aktiven von 20 Milliarden Franken. Er sprach von seinen Aktivitäten in allen erdenklichen Industrien, in der Aluminiumindustrie, im Bergbau, im Gasgeschäft, in der Telekommunikation, im Bausektor und als Finanzinvestor. Dieser breit aufgestellte Renova sei das Ergebnis sorgfältiger Analyse der eigenen Möglichkeiten. Es sprach wieder der Mathematiker. Nur von etwas sprach er nicht, von der Strategie, die er mit den beiden Schweizer Industriegesellschaften Sulzer und OC Oerlikon verfolgt. Immerhin, er versprach dem Publikum, dass die russische Renova das Schweizer Geschäft so respektieren würde, wie ein schönes Kind aus einer gemischten Ehe.
Sehr wichtig, das sind für uns sehr langfristige, wichtige Investitionen.
Mehr war nicht zu erfahren. Und auch die Nachfrage des Moderators am Ende seines Referates konnte Wechselberg nicht von seiner diplomatischen Mission abbringen. Fragen zu Renovas Strategie in der Schweiz seien an das Schweizer Management zu richten.
Ich denke, Sie werden besser als ich die Fragen beantworten. Ich möchte nur diese Gelegenheit wahrnehmen und noch einmal betonen, dass wir für lange, gefällt das Ihnen oder nicht, aber wir sind für lange Zeit hier.
Und das war's dann auch. Von den Organisatoren gab's noch Sackmesser, Fernglas und ein Wörterbuch mit auf den Heimweg. So wie er kam, verschwand er wieder mit einem kleinen Applaus.
Herzlichen Dank, Herr Wechselberg.
Also,
herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, alles Gute.
Applaus für Viktor Wechselberg am Swiss Economic Forum. Charles Lieber hat den Investor aus Russland in Thun beobachtet.
Trend.
Weitere Ereignisse aus der Wirtschaftswelt haben für Schlagzeilen gesorgt. Hier sind die wichtigsten in unserem Wochenrückblick. Die UBS hat einen Teil ihrer amerikanischen Ramsch-Hypotheken an den US-Vermögensverwalter BlackRock verkauft. Die Papiere haben einen Wert von 22 Milliarden Dollar. Die UBS erhält für sie 15 Milliarden Dollar. Ein kräftiger, aber für die Bank akzeptabler Abschlag. UBS-Sprecher Christoph Meyer.
Damit sind wir sehr zufrieden. Wir haben damit unsere Risiken noch einmal substanziell vermindern können.
BlackRock finanziert den Deal übrigens zu 75% per Kredit und der kommt von der UBS. Der Kredit sei auf mehrere Jahre befristet und besichert, teilt die Bank mit. Der Direktor der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA heißt Patrick Raflaub. Er ist bei der Swiss Re Leiter Group Capital Management und wird ab nächstem Jahr der neu geschaffenen Aufsichtsbehörde vorstehen. In ihr werden die eidgenössische Bankenaufsicht, das Bundesamt für Privatversicherungen und die Kontrollstelle für Geldwäscherei zusammengeführt. Der Bundesrat ergänzte zudem den FINMA-Verwaltungsrat mit zwei zusätzlichen Mitgliedern, Monika Mechler, die bis jetzt Direktorin des Bundesamts für Privatversicherungen war, und Daniel Zuberbühler, bis jetzt Direktor der eidgenössischen Bankenkommission. Sparen bei der Landwirtschaft. Die EU-Landwirtschaftskommissarin Marianne Fischer-Böhl will die Agrarpolitik der Europäischen Union modernisieren und vereinfachen.
It's not a new reform, but a way to modernize and to simplify our politics.
Die Reformpläne sehen unter anderem vor, dass künftig weniger Subventionen an die Bauern ausbezahlt werden. Derzeit sind es 44 Milliarden Euro pro Jahr. Ab 2012 soll die Summe um ein Fünftel kleiner sein. Ursprünglich hatte Marianne Fischer-Böhl eine Halbierung der Ausgaben geplant, ist nun aber am Widerstand der mächtigen EU-Agrarlobby gescheitert. Die Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer kritisieren die Computerhersteller. Noch immer seien keine fair produzierten Computer im Handel. In den Fabriken in Fernost würden nur geringe Löhne bezahlt und auch sonst seien die Arbeitsbedingungen häufig mangelhaft, wie Chantal Payer, die bei Brot für alle für die Entwicklungspolitik verantwortlich ist, erklärt.
Die Arbeiter arbeiten 10 bis 12 Stunden am Tag, am Samstag und Sonntag. Die Arbeiter schnaufen giftige Substanzen, ohne dass sie geschützt sind und so weiter.
Gemäss Schätzungen der Hilfswerke würde ein fair hergestellter Computer plus 50 Franken mehr kosten als heute. Soweit die wichtigsten Neuigkeiten aus der Wirtschaftswelt. Wir kommen zum Trendthema. Und da geht's um die Wirtschaftspolitik des scheidenden Präsidenten George W. Bush. Einer, der diese Politik ganz genau und äußerst kritisch beobachtet hat in den vergangenen Jahren, ist Paul Krugman. Er lehrt als Ökonomieprofessor an der Universität Princeton in den USA, hat wegweisende Arbeiten zu Außenhandels- und zur Währungstheorie verfasst und war unter den früheren Präsidenten Reagan und Clinton als Wirtschaftsberater tätig. Einem größeren Publikum ist Paul Krugman bekannt als Kolumnist und als Buchautor. Sein jüngstes Werk heißt «Nach Bush – Das Ende der Neokonservativen und die Stunde der Demokraten». Markus Mucklin hat Paul Krugman getroffen und mit ihm über die Wirtschaftspolitik von George W. Bush gesprochen.
In Ihrem Buch mit dem Titel «Nach Bush» kritisieren Sie die Politik des Präsidenten unerbittlich. Dennoch sind Sie erstaunlich hoffnungsvoll. Weshalb?
Ich glaube, in den USA geht eine dunkle Ära zu Ende. Nicht nur, weil die Amtszeit von George Bush vorbei sein wird. Auch deshalb, weil es eine Zeit war mit extremer Ungleichheit und einer extremen Polarisierung in der Politik. Eine schlimme Zeit für die amerikanischen Ideale. Mit etwas Glück und dank der politischen Gegenbewegung wird das bald vorbei sein.
Blicken wir zurück auf die 8 Jahre Präsidentschaft von George W. Bush. Wie lautet Ihre Bilanz des Präsidenten?
Well, Bush has overseen the most dramatic instance yet of the way in which polarization of the economy has undermined.
Bush hat die dramatischen Folgen nicht beachtet, welche die Polarisierung in der Wirtschaft auf die gesamte Entwicklung hatte. Wir hatten über 5 Jahre lang einen wirtschaftlichen Boom. Die Löhne haben sich trotzdem nicht erhöht, die Einkommen der Familien sind kaum gestiegen. Die Armut blieb stark verbreitet. Es zeigt auf dramatische Weise, dass vom Wirtschaftswachstum nur einige wenige profitieren, wenn die Ungleichheit so groß ist wie in den USA. Das wird uns in Erinnerung bleiben. Ich denke, Präsident Bush wird als Herbert Hoover des 21. Jahrhunderts in die Geschichte eingehen. Herbert Hoover war der republikanische Präsident zu Beginn der großen Depression in den 30er Jahren. Er wurde zum Symbol für einen Präsidenten, der alles falsch gemacht hatte und ermöglichte so die späteren Reformen. Die Demokraten mussten nur an Herbert Hoover erinnern, um Reformen zu rechtfertigen. Das wird auch mit Präsident Bush passieren.
Trotz wirtschaftlichem Wachstum geht es also den US-Bürgerinnen und Bürgern schlechter als vor 8 Jahren?
Oh, it's definitely if by all the standard measures, the typical American family, the median family, has lower income now than it did in 2000.
Mit Sicherheit. Die amerikanische Durchschnittsfamilie verfügt heute über ein tieferes Einkommen als im Jahre 2000. Umfragen belegen, dass die Amerikaner sehr skeptisch gestimmt sind. Der Optimismus der Clinton-Jahre ist völlig verschwunden. Wenn die Leute gefragt werden, ob sich ihre Lage in den Jahren von Präsident Bush verbessert oder verschlechtert habe, so sagt eine klare Mehrheit, dass es ihnen heute schlechter gehe. Das gab es nie im letzten Jahrhundert, dass die Einkommen der Durchschnittsfamilie am Schluss seiner Präsidentschaft tiefer lagen als zu Beginn. Das geschah aber unter Bush. Selbst als Kritiker von Bush frage ich mich, wie es nur möglich ist, so schlecht abzuschneiden.
Wenn man in Europa über die wirtschaftlichen Schwächen der USA spricht, dann verweist man auf den schwachen Dollar, auf die Leistungsbilanzdefizite und die Abhängigkeit der USA von ausländischen Kapitalzuflüssen. Und man spricht ganz besonders von der Hypotheken- und Finanzkrise. Sind auch diese wirtschaftlichen Schwächen dem Präsidenten Bush anzulasten?
Nein. Und vor allem der schwache Dollar macht mir keine Sorgen. Er ist im Moment sogar das einzige positive Zeichen der US-Wirtschaft. Ohne den schwachen Dollar nehmen unsere Exporte nicht zu. Die Exporte bewahren uns vor einer noch viel schlimmeren Wirtschaftskrise. Es geht nach der alten Redensweise. Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Ein schwacher Dollar ist gut für Amerika.
Und die Finanz- und Immobilienkrise?
Much of this is not the responsibility of the president, but there are aspects that are his responsibility.
Was die Finanzkrise betrifft, dafür hat nicht der Präsident die Verantwortung zu tragen. Sie gäbe es auch unter einem anderen Präsidenten. Die Gründe der Krise reichen 20 bis 30 Jahre zurück. Es gab aber Warnsignale. Leute, die die Finanzmärkte genau beobachteten, warnten bereits vor 5 Jahren. Die Bush-Regierung unternahm aber nicht nur nichts. Sie hinderte auch einzelne Bundesstaaten daran, die Banken besser zu kontrollieren. Diese Regierung, die Interessen der Großkonzerne im Auge und den quasi religiösen Glauben hat, dass der Markt immer recht habe, machte die Wirtschaft verletzlich.
But this administration, with its combination of defense of corporate interests and religious belief that the market is always right, helped to make the economy more vulnerable than it had to be.
Wenden wir den Blick von der Vergangenheit in die Zukunft. Sie sind überzeugt, dass in den USA eine Epoche zu Ende geht, dass eine wirtschaftliche und politische Wende bevorsteht.
Die wachsende Ungleichheit provoziert offensichtlich eine Gegenreaktion. Die Leute sind unzufrieden. Die durchschnittliche Familie hat nichts von den wirtschaftlichen Erfolgen. Das hat vor 10 oder 15 Jahren noch zu keiner politischen Reaktion geführt. Das ändert sich jetzt. Die Leute wollen eine neue Politik.
Heißt dies für die Wahlen in diesem Herbst, dass die Demokraten mit Sicherheit gewinnen werden?
Not entirely. We have polls which say that
Nein, noch nicht ganz. In Umfragen geben die Leute den Demokraten klar den Vorzug, solange keine Namen genannt werden. Doch zur Wahl stehen konkrete Personen, deshalb ist der Ausgang ungewiss. Es ist durchaus möglich, dass Barack Obama gegen John McCain verliert. Es ist aber wahrscheinlicher, dass er gewinnt. Der Rassismus nimmt in den USA ab. Es ist aber noch immer riskant, einen afroamerikanischen Kandidaten zu haben. Die Leute sind sehr enttäuscht über die Republikaner, doch John McCain kann sich vielleicht erfolgreich als ein ganz anderer Republikaner als seine Vorgänger präsentieren. Es ist also möglich, dass die Demokraten nicht gewinnen. In den Parlamentswahlen ist es anders. Die Demokraten werden ihre Mehrheit beträchtlich ausbauen.
There I am prepared to say that's already over. The Democrats will gain significantly in Congress.
Ökonomieprofessor, New York Times-Kolumnist und Buchautor Paul Krugman. Die Fragen stellte Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin.
Trend.
Zum Schluss der Sendung kommt jener Mann zu Wort, der laut Schätzung des US-Magazins Forbes der Reichste der Reichen ist, Warren Buffett. 77 Jahre ist er alt, Herz und Chef der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway, Privatvermögen 62 Milliarden Dollar. Er war diese Woche in der Schweiz, genauer in Lausanne, an der renommierten IMD Business School. Und er war auch in der Schweiz, weil er gerne einige rentable Schweizer Familienunternehmen kaufen würde.
I love buying fine businesses in the United States, but I love buying fine businesses in Switzerland too, and you've got some fine businesses here.
Ziel seiner Reise sei es vorerst, sich und seine Investmentfirma bekannt zu machen. Er würde in der Regel nicht auf Unternehmer zugehen, Verkaufswillige müssten sich schon bei ihm melden. Doch wie soll das gehen? Ganz einfach, sagt Buffett, telefonieren. Und er gab auch gleich seine Telefonnummer bekannt.
Well, I'm easy to find, believe it or not. I'll give you the numbers, 402-346-1400.
Ja, und per Post könne man ihn ebenfalls erreichen, betonte der Superreiche. Und als Beleg schob er gleich eine Anekdote nach.
I was a little bothered the other day. There was this letter that came to the office and it said Supreme Idiot, Berkshire Hathaway.
Er sei letzthin doch etwas besorgt gewesen, sagte Buffett, als er in seinem persönlichen Brieffach im Unternehmen einen Umschlag fand, auf dem geschrieben war, an den größten Idioten der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway.
And they brought it right into me. I mean, there were 19 people in the office, but nobody hesitated. It was intended for me, incidentally.
Es würden zwar 19 Angestellte am Hauptsitz arbeiten, doch offenbar hätte niemand Zweifel gehabt, dass er der Adressat des Briefes sei. Und tatsächlich, so sei es denn auch gewesen. Auch wir freuen uns über Post, auch wenn wir Ihr Unternehmen nicht kaufen können. Wirtschaft@srdrs.ch heißt unsere E-Mail-Adresse, falls Sie Anregungen oder Kritik zu dieser Sendung haben. Die nächste Ausgabe gibt's in einer Woche, wenn's wieder heißt
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.